SM ist eine Krankheit, ne?
SM, ja. Ich würde darunter Sadomasochismus verstehen.
Oh, fällt mir dazu ein. Eine Form von Sexart, wo es darum geht, zu quälen, Schmerzen, also was, denke ich, gehört dazu.
Lack, Leder, Peitschen.
Domina, Domina Studio. Teilweise auch ein bisschen Perversität, verbinde ich jetzt damit.
Normal ist es auf keinen Fall, ne? Aber man kann ja keinen in den Kopf reingucken, wie das da bei denen aussieht.
Ja, irgendwas scheint da nicht so ganz richtig zu sein.
Ja, man sollte sowas unterbinden. Ja, meine ich wohl. Etwas krank ist das wohl, ne? Finde ich.
Ja, und Pampers, was die sich da alle umziehen. Also für mich ist es etwas schon krank.
Besser so, bevor sie sich an anderen Leuten vergreifen. Weil ich sag mal, wenn, dann sollen sie lieber bei Leuten ausleben, die sie dafür bezahlen. Oder privat halt eben, bevor sie
Kinder vergewaltigen oder Frauen vergewaltigen.
Ja, finde ich pervers.
Mein Name ist Margarete, ich bin 47 Jahre alt, ich arbeite als IT-Projektleiter und ich wohne im Rheinland und lebe auch dort. Ich habe mit 17 mit meinem zweiten Freund zusammen angefangen, so Fesselspielchen zu machen und solche Geschichten. Das hat sich dann auch so weitergezogen mit meinen nächsten Freunden, wo ich aber bewusst nie wahrgenommen habe, dass das irgendwas mit Sadomasochismus zu tun haben könnte, weil Domina mit Gummisklave? Was hat denn das mit mir zu tun?
Margarete hat schulterlange braune Haare, auf ihrer spitzen Nase trägt sie eine silberne Brille. Im Rheinland lebt sie in einem bürgerlichen Häuschen. Die Nachbarn haben Gartenzwerge auf ihrem Rasen und kleine Bäume säumen die Straße. Sie hat Angst, dass man sie wegen ihrer SM-Neigung ablehnen oder verurteilen könnte und möchte deshalb anonym bleiben. Dass sie Sadomasochistin ist, bemerkte sie erst mit 32 auf der Party eines Freundes.
Und ein alter Freund trat in mein Leben, wieder als Kumpel, der dann so komisch schwarze Leute auf seinem Geburtstag hatte. Und ich fragte ihn dann hinterher, sag einmal, das war so Ende 95, was war das denn? Oder wie war das? Was sind das für Leute? Und er outete sich mir und ich so, ach, was macht denn ihr da? Und er fing an zu erzählen und ich so, das meiste, von dem du erzählst, mache ich, seitdem ich 17 bin. Dann komm mal mit. Mal nach Hause kommen.
Viele SMler sind erleichtert, wenn sie wissen, dass sie mit ihrer Neigung nicht alleine sind. Und wenn sie wissen, dass ihre Praktiken einen Namen haben. Sadomasochismus. Der Begriff ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Es ist eine Erfindung des deutsch-österreichischen Psychiaters Richard von Krafft-Ebing. In seinem Werk Psychopathia Sexualis tauchen die Begriffe Sadismus und Masochismus das erste Mal auf. Benannt nach dem Philosophen Marquis de Sade und dem Autor Sacher Masoch. In seiner Novelle Venus im Pelz beschreibt Sacher Masoch die SM-Beziehung zwischen dem Sklaven Severin und seiner Herrin Wanda.
Ja, Sie haben in mir meine Lieblingsfantasie erweckt, rief ich, die lange genug geschlummert. Und diese wäre? Sie legte die Hand auf meinen Nacken. Mich ergriff unter dieser kleinen, warmen Hand, unter ihrem Blick, der zärtlich forschend durch die halbgeschlossenen Lider auf mich fiel, süße Trunkenheit. Der Sklave eines Weibes, eines schönen Weibes zu sein, das ich liebe, das ich anbete.
Als ich das erste Mal mir meine Fantasien angeguckt habe, da wusste ich sehr genau, das sollte ich am besten niemandem erzählen.
Matthias Grimme hat 4 Bücher über SM-Praktiken geschrieben und ist Redakteur bei den Schlagzeilen, dem größten SM-Magazin in Deutschland. Der 57-Jährige hat jahrelang am Sorgentelefon der Schlagzeilen gearbeitet und weiß, was viele Sadomasochisten bedrückt.
So ist es ja ganz vielen Leuten gegangen und so geht es auch trotz Internet immer noch ganz vielen Leuten. Die sitzen halt zu Hause, haben es vielleicht gewagt, ihre Freundin zu fragen, ob sie ihr mal auf den Arsch klatschen können. Und die hat sie mit großen Augen angeguckt und gesagt, sag mal, wie siehst du denn drauf, Alter? Bist du pervers oder was, du Sau? Ja, da sitzen sie da.
Andere halten das für krank und pervers.
Auch Thomas ist Sadomasochist. Der 23-Jährige mit den blonden, langen Haaren und dem Kinnbart hat seine SM-Vorliebe erst vor ein paar Jahren entdeckt. Trotzdem hat er bereits erlebt, welche Auswirkungen es haben kann, wenn andere über die Neigung Bescheid wissen. Mit einer guten Freundin besuchte er 2007 den Christopher Street Day. Die beiden waren dort in der Gruppe der SMler unterwegs. Seine Freundin arbeitete damals als Kassiererin in einer Fastfood-Kette.
Ihr Chef hatte sie dabei gesehen, ihr damaliger. Sie war zwar zu dem Zeitpunkt eine Aushilfe, aber die hat am nächsten Tag, wie sie dann dahin marschiert ist, von dem sofort ihre Papiere bekommen mit der Begründung, wenn dich jemand von draußen auf der Parade gesehen hat und hier im Laden wiedererkennt, fällt das auf uns zurück und das möchten wir nicht mit sowas da in Verbindung gebracht werden. Also tschüss.
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Sadomasochisten um ihren Arbeitsplatz fürchten müssen, wenn ihre Neigung publik wird. Margarete kennt diese Angst. Auch sie möchte nicht, dass ihre Kollegen wissen, dass sie SMlerin ist. Vor allem der Fall eines Bekannten hat sie schockiert. Er war Lehrer und privat in einem SM-Forum im Internet aktiv. Als seine Schüler ihn dort fanden, hatte das Konsequenzen.
Ich weiß von einem Lehrer, wo plötzlich komische Andeutungen auftauchten, wo SM-Bilder im Unterricht auftauchten von den Kindern her. Also sie ihn beschuldigt haben, er würde Frauen schlagen und ähnliche Geschichten. Und er hat das dann auch zugegeben, ist dann zum Rex gegangen, um das abzuklären. Und der Direktor hat zu ihm gesagt, naja, ist ja wie mit Pädophilie, solange man es nicht auslebt, ist es in Ordnung. Das ist so weit gegangen, dass der Manager einen Herzinfarkt hat. Und nie wieder arbeitsfähig wurde. Das heißt, wenn man im Jugendlichen- und Kinderbereich arbeitet, kann ich nur jedem raten, versteckt es, so tief und so weit ihr könnt. Wenn es irgendeiner rauskriegt, mobben sie euch raus. Und zwar auf die übelste Form. Es wird nie einer euch ablehnen, weil ihr SM macht. Die werden gut finden.
Ich finde, dass solche Praktiken nicht normal sind und würde sagen, irgendeine Störung haben die Menschen doch.
Ich bin Professor für philosophische Anthropologie und Ethik an der Universität Duisburg-Essen. Gut, es ist die Frage, was heißt normal? Ich meine, normal heißt wahrscheinlich zunächst mal nichts anderes als statistisch häufig. Die Schwierigkeit kommt daher, dass normal mit normiert verknüpft wird. Wenn dann gedacht wird, dass weil es statistisch normal ist, es ist die Form, die man ausüben sollte. Und das folgt auf jeden Fall nicht.
Die Gesellschaft hätte gerne normierte Menschen. Die funktionieren leichter. Aber kann man Gefühle normieren? Wer stellt denn diese Normen auf? Wer normiert uns?
Es kann schon sein, dass die Interventionen der Kirche in die eheliche Sexualität und die Ablehnung des Betruges an der Natur seit 200 Jahren viel von ihrem Nachdruck verloren haben. Dafür ist allerdings jetzt die Medizin gewaltsam in die Lüste des Paares eingedrungen. Sie hat eine ganze organische, funktionelle oder geistige Pathologisierung erfunden, die angeblich aus den unvollständigen sexuellen Praktiken hervorgeht. Sie hat mit großer Sorgfalt alle damit verbundenen Lüste bestimmt und in die Entwicklung und die Störung des Trieblebens eingereiht. Sie hat ihre Verwaltung übernommen.
Durch Kraft Ebings Veröffentlichung bekommt der Sadomasochismus aber nicht nur einen Namen. Er wird auch erstmals als Krankheit definiert, schreibt Katrin Passig in ihrem SM-Buch Die Wahl der Qual.
Vor Kraft Ebing hatte man sadomasochistische Abweichungen von der sexuellen Norm als medizinische Kuriosität, aber nicht unbedingt als Krankheit betrachtet.
Die Pathologisierung des Sadomasochismus reicht bis ins 21. Jahrhundert. Heutzutage bestimmt der ICD-10, was aus medizinischer Sicht als krank zu definieren ist. ICD-10, das ist der internationale Diagnoseschlüssel, der auch in Deutschland verwendet wird. Anhand dieses Schlüssels vermitteln Ärzte an die Krankenkassen, welche Diagnose sie bei einem Patienten gestellt haben. Auch im ICD-10 werden SMler als krank beurteilt, stellt Katrin Passig in ihrem Buch fest.
Unter Persönlichkeits- und Verhaltensstörung heißt es dort, jeder, der seinen sadomasochistischen oder fetischistischen Fantasien entsprechend handele oder sich durch sie deutlich beeinträchtigt fühle, sei krank.
Viele Sadomasochisten fühlen sich durch diese medizinische Definition ungerecht behandelt. Auch die beiden SMler Thomas und Katrin empfinden die Festlegung im Diagnoseschlüssel als ungenau und irreführend.
Das Problem ist nämlich, im ICD-10 wird nicht differenziert, ob ein Leidensdruck vorhanden ist oder nicht.
Vor allem steht da der Sadomasochist direkt neben dem Pädophilen. Und das stört mich erheblich, weil es ist ein Unterschied, ob ich zum Beispiel jemandem wehtue, weil er Freude daran hat und ihm damit auch körperlich nichts passiert, oder ob ich ein kleines Kind vergewaltige.
Von der DGSS zum Beispiel, Deutsche Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualkunde, ist zum Beispiel der Begriff, die Aussage gekommen, was regt ihr euch eigentlich auf über diesen ICD-10 Sadomasochismus? Ihr seid doch gar nicht gemeint.
Ja, aber so wie es definiert ist, sind wir es.
Das ist das Problem. Wie soll man da unterscheiden?
Der Sodomist ist ein Gestrauchelter. Der Homosexuelle ist eine Spezies. So wie es alle jenen kleinen Perversen sind, die die Psychiater des 19. Jahrhunderts wie Insekten aufreihen und auf seltsame Namen taufen.
In ihrem Handbuch für Sadomasochisten hat sich Katrin Passig auch mit der psychologischen Perspektive beschäftigt. Bei ihren Recherchen fand sie heraus, dass die psychologische Literatur das Thema Sadomasochismus sehr einseitig behandelt.
In der Psychologenzunft scheint sich diese Vorstellung schon immer noch zu halten, dass es da was zumindest Therapiebedürftiges gibt. Da laufen auch immer noch Psychoanalytiker rum und erzählen irgendwelche Geschichten aus der 100 Jahre alten Mottenkiste. Das macht einen schon so ein bisschen fassungslos.
Auch SM-lerin Margarete weiß, wie Psychologen auf eine SM-Neigung reagieren können. Als sie ihrem Therapeuten von ihrer Sexualität erzählte, stellte dieser prompt eine Diagnose.
Ich selber bin beim Therapeuten gewesen. Er hat dann aufgrund von 20 Minuten sofort eine schwere Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, weil ich mich geoutet habe, und war völlig fertig, als ich ihm erzählte, ja, ich bin Projektleiter, ich habe einen festen Freund, ich habe eine Wohnung und ab Montag habe ich einen neuen Job. Der war fertig mit der Welt, der konnte nicht verstehen, dass ich überhaupt noch leben kann.
Sexuelle Abweichungen werden im Psychologiestudium nur am Rande thematisiert. Dadurch haben viele Psychologen nur grobe Vorstellungen vom einvernehmlichen Sadomasochismus. Bei Patienten mit einer SM-Neigung wird nicht selten eine sexuelle Störung diagnostiziert. Unabhängig davon, ob die Patienten mit ihrer Sexualität zufrieden sind, weiß Diplompsychologin Lydia Benecke.
Ihre Stellung in der Gesellschaft ist genauso wie die von Homosexuellen vor 20, 30 Jahren, weil auch hier eigentlich die Frage besteht, warum sollte man etwas als Störung ansehen, womit alle Beteiligten glücklich sind und ein absolut zufriedenes Leben führen und absolut keine Nachteile dadurch haben, außer eben, dass die Gesellschaft Vorurteile hat.
In ihrer Diplomarbeit ist die 28-Jährige der Frage nachgegangen, ob sich SMler und Nicht-SMler voneinander unterscheiden. Dafür untersuchte sie insgesamt um die 1600 Versuchspersonen. Sie stellte fest, dass es zwischen beiden Personengruppen keine relevanten Unterschiede gibt. Außer, dass SMler im Bereich Experience Seeking, also in der Suche nach Erfahrungen, einen höheren Wert haben. Wer Experience Seeker ist, der strebt nach intensiven und neuartigen Erlebnissen.
Das ist nichts Krankhaftes. Die mögen andere Sachen, das ist eine Geschmacksfrage, aber die sind halt eben nicht krank. Man kann mit dieser Eigenschaft Experience Seeking eigentlich schon einen Grund sagen, wie Leute dazu kommen, SM zu machen, der nicht krankhaft ist.
Der einvernehmliche Sadomasochismus, bei dem kein Leidensdruck besteht, wird also zu Unrecht als Krankheit definiert. SM sollte vielmehr als erotische Spielart gesehen werden, bei der zwei Menschen Lust empfinden und sich einander hingeben. Wie es bereits von Sacha Masoch in seinem Roman »Venus im Pelz« auf poetische Weise beschrieben wurde.
Ich eile auf sie zu, will den Arm um sie schlingen, sie küssen, sie tritt einen Schritt zurück und misst mich von oben bis unten. Sklave, Herrin, ich knie nieder und küsse den Saum ihres Gewandes. So ist es recht.
Oh, wie schön du bist. Sie zuckte verächtlich mit der Unterlippe und sah mich mit halbgeschlossenen Lidern spöttisch an.
Aber worum geht es eigentlich genau bei den SM-Praktiken?
Ich muss es schon wieder sagen, der Schmerz. Ich stehe echt auf Schmerzen.
Tatsächlich gibt es Menschen, die Schmerzen erotisieren können, die es also anregend finden, wenn durch Schlagen, Wachsen oder Schneiden intensive Reize in ihnen ausgelöst werden. Was nicht heißt, dass sie es angenehm finden, wenn der Zahnarzt bohrt. Damit Lust entsteht, muss hinter der Schmerzzufügung eine bestimmte Geisteshaltung stehen, meint SMler Thomas.
Wenn der Körper Schmerzen empfindet, produziert er Schmerzmittel, um das zu kompensieren. Das sind eben Glückshormone, Endorphine. Wenn man das jetzt lang genug macht, produziert der Körper mehr Endorphine, als notwendig sind. Und dann überwiegen die im Gegensatz zum Schmerz und dann wird es nämlich erst toll. Weil das hat wirklich etwas Meditatives. Davon kann man auch regelrecht high werden. Ich würde nicht Auto fahren, wenn ich kurz davor verhauen würde, weil ich einfach weiß, dass ich psychisch dermaßen noch am Fliegen bin, dass ich da nicht besonders zurechnungsfähig wäre in dem Moment.
Die Schmerzzufügung zeigt aber nur einen kleinen Teil der SM-Praktiken. Denn es gibt viele Sadomasochisten, die Schmerzen überhaupt nicht anregend finden. Das Repertoire ist breit gefächert, wie das Kürzel BDSM zeigt. Es ist ein Sammelbegriff für verschiedene sadomasochistische Praktiken, der sich international etabliert hat. Es steht für Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism und heißt Fesseln und Disziplin, Dominanz und Unterwerfung, Sadismus und Masochismus. Für Thomas machen vor allem die körperlichen Machtspiele den besonderen Reiz aus.
Wie ich das erste Mal richtig hübsch gefesselt wurde und einfach mich in diese Seide fallen lassen konnte, dieses Gefühl hatte, das war, ich war einfach nur glücklich. Ich war in jemand aufgehoben und zufrieden und hatte einfach nur ein seliges Grinsen auf dem Gesicht, weil das einfach dieses Bedürfnis in mir erfüllt hat, nach Aufgehobensein, Geborgenheit, mich jemand anderem schenken. Ja, es macht einfach glücklich.
Die meisten Sadomasochisten praktizieren aber auch normalen Geschlechtsverkehr. SM ist nur eine Facette ihrer Sexualität. Menschen, die ausschließlich den normalen Sex bevorzugen, werden von den SM-lern gerne Vanillas genannt. Der Begriff geht auf das Speiseeis zurück. Es wird eine Analogie zwischen der allgemeinen Vorliebe für Vanilleeis und der Vorliebe für nicht außergewöhnlichen Sex hergestellt. Wie genau Vanillas und SM-ler voneinander unterschieden werden können, bleibt allerdings fraglich.
Ich denke, jede Form von Sexualität, jede Form von Sex ist SM. Ganz klar, ich meine, es wird kaum einen Mann geben, der nicht mal mit einer Frau geschlafen hat und gedacht hat, so, der besorge ich sie jetzt. Der auf ihr gelegen hat und sie gepackt hat und sie gefickt hat und gesagt hat, geiles Stück, dir besorge ich jetzt. Und das ist schon SM. In dem Augenblick macht er sich schon zu einem Dominanten, der eine Frau nimmt. Und das ist eigentlich auch schon SM.
Die Grenzen zu sadomasochistischen Praktiken sind fließend. Handschellen, Augenbinden und Kerzenwachs, das gehört für manche zum normalen Sex. Für andere ist es Teil einer SM-Inszenierung. Trotz der schwierigen Eingrenzung haben SMler einen gemeinsamen Nenner. Wer sich als Sadomasochist bezeichnet, der legt Wert auf die drei Grundpfeiler safe, sane, consensual. Also sicher, mit gesundem Menschenverstand und einvernehmlich. Dieser Grundsatz hat sich in den 80er Jahren in den USA entwickelt und gilt seither als Metakonsens in der SM-Szene. Für Margarete, die sich als SMlerin versteht, sind diese Regeln Voraussetzung für jedes SM-Spiel.
Safe im Sinne von gesunde Praktik, also safer Sex. Sane, gesund im seelischen Sinne. Und consensual, und das ist die Basis, einvernehmlich. Immer und immer und immer. Sieht manchmal nicht so aus. Ja, es gibt Riesengeschrei. Aua, aua, aua. Nein, ich will das nicht und ich mag das nicht und ich tue das nicht. Und wehe, man hört auf. Dann gibt's noch mehr Geschrei.
In einer SM-Session sollten keine bleibenden Schäden hinterlassen werden. Und die Gesundheit des anderen darf nicht gefährdet sein. Es ist eine Spielsituation mit einem Anfang und einem Ende. Und dieses Spiel kann jederzeit durch ein Stoppwort unterbrochen werden. Dieses Wort wird entweder vorher miteinander vereinbart oder man greift auf das Stoppwort Mayday zurück. Das ist im SM-Bereich als Notbremse allgemein bekannt. Das weiß auch Thomas, der besonders gerne die Rolle des Passiven einnimmt.
Das heißt dann für den Aktiven, dass der sofort aufhört mit allem, was er tut und erstmal einen Passiven auffängt sozusagen, guckt, was ist da gelaufen und sich gerade mal drum kümmert.
Und wenn man dann über den Machtaspekt nachdenkt, wer hat eigentlich mehr Macht? Der, der tut oder der, der zulässt und Nein sagen kann? Der, der Nein sagen kann.
Auch wenn es auf den ersten Blick anders erscheint, der Passive hat die Macht. Denn er bestimmt, wann die Interaktion abgebrochen wird. Er setzt fest, wo sein Einvernehmen endet. Die Psychologin Lydia Benecke sieht vor allem in dieser Einvernehmlichkeit das entscheidende Wesensmerkmal der SM-Szene. Sie unterscheidet zwischen den einvernehmlichen Sadisten, die man in der Szene findet, und den perikulären Sadisten, die Straftaten begehen und gegen den Willen des anderen handeln. Diese kriminellen Sadisten, sagt sie, wollen realen Zwang ausüben und ihre Aggression mit roher Gewalt ausleben. Sie wollen, dass das Opfer wirklich leidet. Dadurch kann eine Trennlinie zwischen dem Szene-Sadisten und dem kriminellen Sadisten gezogen werden.
Ein Sadist in der SM-Szene möchte, dass der Partner das auch genießen kann und achtet auch sehr stark drauf, wie es dem Partner geht. Und in dem Moment, wo er mitkriegen würde, der Partner fühlt sich jetzt nicht mehr wohl und will das nicht mehr, würde er das abbrechen, weil es ihn abtörnen würde.
Das sexuelle Verlangen entsteht beim Menschen vor allem durch die wechselseitige Wahrnehmung zwischen den Sexualpartnern, schreibt der Philosoph Thomas Nagel in seinem Buch Letzte Fragen. Die Lust wird dadurch erzeugt, dass die Erregung des anderen beobachtet wird. Genau diese Wechselwirkung ist auch für Sadomasochisten wie Margarete die Quelle der Lust.
Bei mir persönlich läuft der Kick da lang. Schlichtweg, mein Kick ist der Kick des anderen. Das, was dem anderen Spaß macht, den dahin zu bringen, dass er da steht und sagt, oh Scheiße, das tut weh oder das ist fürchterlich und das ist ganz schlimm und das ist ja so geil, bloß nicht aufhören. Diese Freiwilligkeit ist das absolut Wichtige für mich und das ist das, was mich kickt. Natürlich ist es auch die Macht. Ich meine, wenn ein Mensch seinen Körper, seinen Geist und seine Seele in deine Hände legt, dann ist es das größte Geschenk, was dir ein Mensch machen kann. Das macht mich sehr, sehr, sehr.
Natürlich doch sehr reizvoll für eine Frau, jetzt auch einen Mann eben halt zu formen. So.
Zeig mir deine verkommene Sklavenzunge. Ich will sie spüren. Nicht so hoch, bleib unten.
Wenn Leute SM miteinander machen, dann ist es eigentlich relativ egal, was sie machen. Wenn das Spiel zu Ende ist, dann müssen beide sich größer, schöner, besser, stärker, zufriedener, glücklicher fühlen als vorher. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Schrott, was die Leute da miteinander treiben. Das gilt natürlich nicht nur für SM, sondern das gilt auch für ganz normalen Sex.
Bei mir persönlich läuft der Kick da lang. Schlichtweg, mein Kick ist der Kick des anderen. Das, was dem anderen Spaß macht, den dahin zu bringen, dass er da steht und sagt, oh Scheiße, das tut weh oder das ist fürchterlich und das ist ganz schlimm und das ist ja so geil, bloß nicht aufhören. Diese Freiwilligkeit ist das absolut Wichtige für mich und das ist das, was mich kickt. Natürlich ist es auch die Macht. Ich meine, wenn ein Mensch seinen Körper, seinen Geist und seine Seele in deine Hände legt, dann ist es das größte Geschenk, was dir ein Mensch machen kann. Das macht mich sehr, sehr, sehr.
natürlich doch sehr reizvoll für eine Frau, jetzt auch einen Mann eben halt zu formen, so.
Zeig mir deine verkommene Sklavenzunge. Ich will sie spüren. Nicht so hoch, bleib unten.
Wenn Leute SM miteinander machen, dann ist es eigentlich relativ egal, was sie machen. Wenn das Spiel zu Ende ist, dann müssen beide sich größer, schöner, besser, stärker, zufriedener, glücklicher fühlen als vorher. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Schrott, was die Leute da miteinander treiben. Das gilt natürlich nicht nur für SM, sondern das gilt auch für ganz normalen Sex.
Der Sadomasochismus wird aber nicht nur im Privaten gelebt. Inzwischen hat sich auch eine eigene Subkultur entwickelt. Den entscheidenden Auftakt zur Szenebildung gab Leopold von Sacher-Masoch, als er 1870 seinen Roman Venus im Pelz veröffentlichte. Die Geschichte wurde zum Bestseller und seine Anhänger trafen sich zum gemeinsamen Lesen.
»Gib mir die Peitsche!« Ich blickte im Zimmer umher. »Nein!« rief sie. »Bleib nur knien!« Sie schritt zum Kamine, nahm die Peitsche vom Sims und ließ sie, mich mit einem Lächeln betrachtend, durch die Luft pfeifen. Dann schürzte sie den Ärmel ihrer Pelzjacke langsam auf. »Wunderbares Weib«, rief ich.
Es bleibt aber nicht bei den kleinen Lesezirkeln. Immer mehr SM, Literatur und Magazine erweitern die Szene. Anfang des 20. Jahrhunderts wird in Großbritannien das Fetischmagazin London Live publiziert. 1954 folgt dann der französische Roman Die Geschichte der O, der großen Einfluss auf die Subkultur hat. In den 80er Jahren erscheint das heute größte SM-Magazin in Deutschland, die Schlagzeilen. Außerdem werden Gesprächsgruppen und Vereine gegründet. 1992 wird der Verein Smart Rhein-Ruhr ins Leben gerufen. 2003 folgt die Bundesvereinigung Sadomasochismus, kurz BVSM. Die Vereine wollen die SMler miteinander vernetzen und besonders denen helfen, die mit ihrer Neigung Probleme haben. Dafür werden deutschlandweit Stammtische organisiert.
Da kann jeder hinkommen, die sind öffentlich, mit Leitung, mit Gesprächsrunden, wo Themen angesetzt werden, wo auch teilweise mal Experten eingeladen werden, wo über viele Metathemen geredet wird, nicht im Sinne von »Wie mache ich?« sondern Metathemen im Sinne von, darf ich das, ist das in Ordnung, mentale Auseinandersetzung mit dem Thema, aber eben auch Sachen wie Recht, auch das gehört dazu.
1989 finden die ersten öffentlichen SM-Partys statt, die seither Bestandteil der Subkultur sind. Auf den sogenannten Play-Partys treffen sich Sadomasochisten zum Feiern, Plaudern und natürlich zum Spielen. Und auch hier gelten die Regeln safe, sane, consensual. Allerdings gibt es auch Kritiker, die glauben, dass dieser Metakonsens nicht immer eingehalten wird. Auch der Sexualsoziologe Sven Lewandowski weist darauf hin,
dass dann möglicherweise gewisse Leute, die wirklich sadistische oder masochistische Perversionen haben, im klinischen Sinne, da wunderschön unterschlüpfen können. Das werden die Vereine natürlich eher ungern hören, weil für die heißt es natürlich dann für jeden echten Sadisten, werden sie wieder in die falsche Ecke gerückt.
Ziel der Vereine ist es, genau das zu verhindern. Sie wollen über den einvernehmlichen Sadomasochismus aufklären, damit SMler nicht in die falsche Schublade gesteckt werden. Dafür sind sie auf Straßenfesten, Messen und Festivals mit Infoständen vertreten. Im direkten Gespräch sollen die Besucher über SM informiert werden, um Vorurteile abzubauen und Bilder zu korrigieren, die besonders durch die Medien vermittelt werden.
Belgien, Domina Lucrezia verhaftet. Mann, 58, stirbt nach SM-Spielen. Bild online, 25. Juni 2010. Gefährliche Sexspiele. Sie suchen den Kick und finden den Tod. Stuttgarter Zeitung online, 16. Juni 2009. Amokläufer von Winnenden. Tim K. litt unter sadomasochistischen Neigungen. Welt online, 8. August 2009. Kannibale inszenierte sadomasochistische Spiele. RP online, 23. Februar 2006.
Margarete beobachtet die Berichterstattung über SM schon seit den 90er Jahren. Sie verärgert, dass die Journalisten kein Interesse an authentischen Berichten zeigen.
Ich kenne im Moment auf Anhieb keine Dokumentation, wo ich wirklich sage, SMer sind als ganz normale Bürger mit einem etwas merkwürdigen Hobby oder einer etwas anders gearteten Sexualität dargestellt worden. Es ist immer und immer wieder Sensationsgier, Sensationshascherei und Quotenmache. Bis hin zu SMer gleich Satanisten gleich Kinderschänder. Ist gefallen in der Monitorsendung 1998.
Aber nicht nur die Medien prägen das Bild der Sadomasochisten. Auch die bekannte Feministin und Autorin Alice Schwarzer hat Stellung zum Sadomasochismus bezogen. In ihrem Buch Von Liebe und Hass heißt es:
Die Propagierung des weiblichen Masochismus durch Männer ist ein Angriff. Durch Frauen ist es Kollaboration mit dem Feind.
Schlagzeilenredakteur Matthias Grimme hat mit seiner Frau schon oft über SM und Feminismus gesprochen. Er findet nicht, dass Sadomasochistinnen durch ihre Sexualität in einen Widerspruch geraten.
Also da muss ich es halte ich mit dem, was meine Frau immer gesagt hat. Meine Frau ist nämlich harte feministische Schule. Und die sagt immer, für mich als emanzipierte Frau, es ist ein gutes Recht zu entscheiden, dass ich situativ unten sein möchte. Das heißt, die Emanzipation ist ein Teil der Voraussetzung, dass man irgendwie befriedigen Masochismus oder befriedigende Devotheit ausleben kann.
2010 erhält Alice Schwarzer die Mercator-Professur der Universität Duisburg-Essen. Zum Thema Sadomasochisten sagt sie auf der Pressekonferenz:
Solange sie erwachsen sind und einvernehmlich sind, die können sich von mir aus an den Kronleuchter hängen und da Tango tanzen. Das interessiert mich gar nicht. Es ist allerdings interessant zu sehen, dass es eine Art Propaganda für Sadomasochismus gibt. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ob das zielt auf ein salonfähig machen einer brutalisierten Sexualität.
Ich habe auch Männer erlebt und auch Frauen im Übrigen, die SM als Ausrede für Gewalt benutzen. Und das lehne ich ab. Und da bin ich der Meinung von Frau Schwarzer sogar. Und da müssen wir drauf achten. Es ist nicht salonfähig, eine Frau oder einen Mann zu schlagen. Hallo? Bitte? Nein. Und man muss sich schon angucken, was mache ich hier gerade? Macht es mir Spaß, jemanden zu verletzen, körperlich wie seelisch? Ist es mir egal, wie es ihm geht? Moment, halt, das ist kein SM. Ich habe Respekt vor meinem Gegenüber. Ich wertschätze ihn und ich tue nichts, was er nicht will.
Schweigsklave! Sie blickte plötzlich finster, ja wild, und hieb mich mit der Peitsche. Im nächsten Augenblick schlang sie jedoch den Arm zärtlich um meinen Nacken und bückte sich mitleidig zu mir. »Hab ich dir wehgetan?« fragte sie halb verschämt, halb ängstlich. »Nein«, entgegnete ich, »peitsche mich. Ich bitte dich, es ist mir ein Genuss.« Die Hiebe fielen rasch und kräftig auf meinen Rücken, meine Arme, ein jeder Schnitt in mein Fleisch und brannte hier fort. Aber die Schmerzen entzückten mich, denn sie kamen ja von ihr, die ich anbetete, für die ich jede Sekunde bereit war, mein Leben zu lassen.
Der einvernehmliche Sadomasochismus soll nicht auf Klischees reduziert werden und Sadomasochisten sollen nicht länger auf Ablehnung stoßen. Dafür engagieren sich die SMler und ihre Vereine. Der Sexualsoziologe Sven Lewandowski hält die gesellschaftliche Ablehnung allerdings für zu hoch gehandelt. Seit den 90er Jahren werden sexuelle Abweichungen doch als Privatsache gesehen, meint er. Davon profitiere vor allem die SM-Subkultur.
Sexualität wird heutzutage zunehmend bestimmt, was Gunter Schmidt Verhandlungsmoral nennen würde. Also sagen, das Aushandeln von Konsens rechtfertigt jede Sexualpraktik. Alles, was ausgehandelt wird und dem alle Beteiligten zustimmen, sofern sie zustimmungsfähig sind natürlich, ist okay. Und das wird ihnen auch ein Großteil der Bevölkerung so erzählen. Wenn die das wollen, dann sollen sie es halt machen, solange es nicht weiter gefährlich ist.
Ja gut, wer es braucht, der braucht es. Wir haben eine freie Gesellschaft. Wenn das nicht gezwungenermaßen ist und jemand findet dazu seine Befriedigung, finde ich das korrekt.
Jeder soll das machen, was er möchte. So, das ist ja jedem selbst überlassen. Also finde ich absolut in Ordnung, wenn das irgendwie so betrieben wird.
Wenn es Spaß macht und es abgesprochen ist und beide wissen, was sie tun, ja, ist es okay.
Sag mal so, jeder wie er mag. Also ne, wenn Leute das gut finden für sich, sollen sie tun. Wenn beide einverstanden sind, das fände ich wichtig. Ansonsten ja, leben und leben lassen, sag ich mal.
Die Freiheit einer Gesellschaft lässt sich an ihrer Zensur messen. Oberflächlich gesehen leben wir also in der Bundesrepublik in einer freien Gesellschaft. Aber wie sieht es wirklich aus? Ja, es gibt keine Zensur in Bezug auf das Ausleben seiner sexuellen Bedürfnisse, solange es im stillen Kämmerlein passiert. Aber was passiert, wenn ein Politiker öffentlich bekennen würde, dass er sich gerne den Arsch versohlen lässt? Oder dass er ein Swinger ist oder auf Fäkalienspiele steht?
Das ist ja furchtbar.
Obwohl die strenge Sexualmoral verschwunden ist, hat auch die gesellschaftliche Toleranz ihre Grenzen. Sie endet sehr schnell, wenn Ungewöhnliches ins nahe Umfeld rückt. Das hat auch die Psychologin Benecke in ihrer Untersuchung festgestellt.
Ich habe aber wirklich auch erschreckende Geschichten gehört, zum Beispiel von jemandem aus der SM-Szene, der sagte, ja, meine Schwester ist auch Psychologin und der wollte ich das dann erzählen. Die hat total schockiert reagiert und hat gesagt, das ist krank und ich finde das grauenvoll, dass du das machst als mein Bruder. Und es ist schon erschreckend, dass man sozusagen nie vorhersehen kann, wie das Umfeld reagiert.
Dieses Phänomen sieht auch der Soziologe Lewandowski. Er nennt es das NIMBY-Prinzip, not in my backyard, also nicht in meinem Garten.
Wenn Sie jetzt einen Sadomasochismus-Club aufmachen, dann werden Ihre Nachbarn aufs Dach steigen. Also das ist dieses NIMBY-Prinzip, not in my backyard. Könnt ihr überall machen, aber nicht von mir.
Bleibt die Frage, wie weit geht die Forderung nach mehr Toleranz? Will die SM-Szene ihre Praktiken öffentlich leben, sich an Halsband und Leine durch die Straßen führen?
Meine Sexualität gehört nicht vor die Augen meiner Mitmenschen, schon gar nicht vor die Augen der Mitmenschen, die davon nichts wissen wollen. Ja? Aber ich bin auch nicht bereit, so nach dem Motto zu agieren, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich darf das nicht tun, es könnte ja jemand hören, dass hier jemand in meiner Wohnung schreit. Ja, dann schreit jemand in meiner Wohnung. Im Zweifelsfall kommt der Nachbar und fragt, ob was los ist, ob er helfen kann. Dann kriegt er ein, nein, alles in Ordnung und ein fröhliches Gequietsche von der anderen Seite und dann ist es gut.
Und wozu der große Redebedarf? Wieso wollen Sadomasochisten mit anderen über ihre Neigung sprechen? Brauchen sie etwa gesellschaftlichen Zuspruch?
Darum geht's doch nicht. Moment. Es geht weder um ein, das ist okay, was du machst, also eine Bestätigung von außen, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, als integre Persönlichkeit und integrativer Mensch in seiner Ganzheit leben zu können.
Und ich glaube, das ist der wichtige Aspekt. Es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, das jedem zu erzählen für die meisten, sondern eher umgekehrt darum, sich nicht die ganze Zeit Gedanken darüber zu machen, was verstecke ich.
Sich nicht verstecken und nicht lügen müssen. Das sind oftmals die Gründe, warum sich SMler für einen offenen Umgang mit ihrer Sexualität entscheiden und ein Coming-out wagen. Die Autorin Passig weiß, wie kompliziert es sein kann, die SM-Neigung geheim zu halten.
Ach, das sind einfach so ganz banale, praktische Dinge immer. Man wird gefragt, wo man am Wochenende war oder es gibt ja auch diese längeren Veranstaltungen. Es gibt in Dänemark immer so ein Sommercamp, da sind manche Leute 2-3 Wochen am Stück und da wird man halt gefragt, was hast du gemacht in deinem Urlaub? Und dann musst du dir halt entweder irgendeine Lüge ausdenken und bei der dann auch konsequent bleiben, was sich ganz schön kompliziert auswachsen kann, oder man sagt es halt.
Auch Margarete kennt das Doppelleben als Sadomasochistin.
Dann sitzt man manchmal da und wird gefragt, was hast denn du am Wochenende gemacht? Was erzähle ich jetzt? Ich war auf einer großen Party. Auf einer Party, wo es um Sex und SM ging. Ja. Was erzähle ich jetzt? Wie soll man erzählen, dass man Dinge tut und Dinge erlebt, die ein bisschen anders sind? Das heißt, ich muss prinzipiell und immer darauf achten, dass ich einen Teil meiner Sexualität verberge. Nicht nur einen Teil meiner Sexualität, sondern einen Teil meiner Person.
Wie kommt es, dass in einer Gesellschaft wie der unseren Sexualität nicht einfach das ist, was für die Fortpflanzung der Art, der Familie, der Individuen sorgt? Nicht einfach etwas, was Lust und Genuss bereitet? Wie kommt es, dass sie als der privilegierte Ort gesehen worden ist, an dem sich unsere tiefe Wahrheit ausspricht oder ablesen lässt? Um zu wissen, wer du bist, musst du wissen, was mit deinem Sex los ist.
In unserer Gesellschaft ist Sexualität zu einer Identitätskategorie avanciert. Der Preis, den wir dafür zahlen? Wir schließen von der Sexualität eines Menschen auf seine allgemeine Wesensart. Ein Fehlschluss, der zum Kernproblem der SMler geworden ist. Auch die Psychologin Benecke sieht hier die größte Schwierigkeit für ein Coming-out.
Ich glaube, das Hauptproblem ist noch nicht mal, in wie viel Prozent der Fälle wirklich diskriminiert wird, sondern einfach die Chance, dass irgendjemand erschreckt oder irgendwie ablehnt, wenn auch nur unbewusst reagiert. Also Diskriminierung findet ja nicht immer explizit statt, oft genug auch. Aber selbst wenn die Leute einfach dann sagen, okay, ich finde das schon irgendwie merkwürdig, und du würdest merken, die haben plötzlich so einen Ekel oder eine Distanz. Wer will das denn riskieren bei Menschen, die man mag?
Ja, ich befürchte, dass bestimmte Leute mich eben auf meine andersartige Sexualität reduzieren. Und das ist mir allgemein nicht recht, also auf irgendetwas reduziert zu werden. Oder dass es mir passiert, dass ich, wenn ich auftauche oder jemandem begegne, nur noch demjenigen durch den Kopf schießt, oh, der ist aber irgendwie anders und da muss ich vorsichtig sein. Und da gibt es dann eigentlich unnötige und unerwünschte Hemmschwellen plötzlich, und da habe ich keine Lust drauf.
Auch im 21. Jahrhundert bleiben sadomasochistische Praktiken eine Herausforderung für die liberale Moral, meint Ethikprofessor Neil Roughley.
Weil konsensuell in diesen Rollenspielkontexten aber bestimmte Sorten von Praktiken gespielt werden, die man als zentrale Fälle von moralischem Unrecht ansehen würden, wenn sie nicht gespielt würden. Nämlich intentionales oder absichtliches Schmerz zufügen oder Demütigung oder Erniedrigung anderer Personen. Also wenn das in nicht gespielten Fall stattfindet, scheint das ziemlich klar zu sein, dass das moralisch nicht in Ordnung ist.
Wenn ich auf Anhieb jemandem erzähle, dass ich jemand in Hängebondage gehängt habe, dass ich jemanden eine Atemreduktion gemacht habe, dass ich Nadeln jemand gesetzt habe, dass ich jemandem so geschlagen habe, dass er blutig war, dann können die meisten Menschen, kriegen dann Panik. Und sie kriegen mit Recht Panik. Weil wenn das ernst wäre und bösartig wäre, dann hätten sie jedes Recht, Angst vor mir zu haben.
Es fällt schwerer, eine SM-Neigung zu tolerieren, als beispielsweise Homosexualität. Schwule oder Lesben machen das, was Heterosexuelle auch machen wollen. Sie leben zusammen, sie küssen sich, wollen vielleicht heiraten oder eine Familie gründen. Das ist gut nachvollziehbar. Aber dass Menschen Unterwerfung und Schmerzen anregend finden, ist auch eine Herausforderung für das menschliche Einfühlungsvermögen.
Also normalerweise, wenn ich sehe, dass jemand gehauen wird, fühle ich mich nicht gut dabei. Macht ja auch Sinn, auch aus Evolutionssicht. Gewalt und Schmerz sind ja Warnsignale. Das ist genau der Punkt. Also die anderen machen etwas, was ich nicht neutral finde oder nur ein bisschen exotisch, sondern was ich unangenehm finde. Und dann ist es natürlich noch eine ganze Stufe schwieriger nachzuvollziehen, warum sollte das irgendjemand wollen?
Meine Fantasie ist Wahrheit geworden. Wie ist mir? Hat mich die Wirklichkeit meines Traumes enttäuscht? Nein, ich bin nur etwas müde, aber ihre Grausamkeit erfüllt mich mit Entzücken. Oh, wie ich sie liebe, sie anbete. Ach, dies alles drückt nicht im Entferntesten aus, was ich für sie empfinde, wie ich mich ganz ihr hingegeben fühle. Welch Seligkeit, ihr Sklave zu sein.
Die Hürden zwischen SM-Lern und Nicht-SM-Lern ließen sich leichter nehmen, wenn mehr über Sadomasochismus gesprochen würde. Und wenn die Menschen sich intensiver mit ihrer eigenen Sexualität beschäftigen würden. Auch SM-Buchautorin Passig sieht hier großen Redebedarf. Anstatt sich stundenlang mit der richtigen Ernährung zu befassen, sollten sich die Menschen auch mal Zeit für ihre Sexualität nehmen, sagt sie.
Damit wird zu wenig Zeit zugebracht. Man tut so, als wäre das halt was, was man irgendwie machen muss, wie aufs Klo gehen und wo es auch nicht so viele Möglichkeiten gibt, was anders zu machen. Also man kann halt ein Kondom verwenden oder man kann kein Kondom verwenden und dann kann man es mal oral und mal anal machen. Aber so im Großen und Ganzen ist es doch irgendwie mehr sowas wie Schlafen, so eine mechanische Funktion des Körpers. Da geht mehr.
Jeder sollte sich irgendwann die Fragen stellen: Wodurch werde ich sexuell erregt? Welche Techniken finde ich spannend und welche Fantasien bereiten mir Lust? Und diese Fragen sollten nicht in einem Monolog enden, sondern mit dem Sexualpartner besprochen werden. Aber auch der Austausch mit Freunden kann die eigenen Sphären erweitern und das Sexualleben bereichern. Denn vielleicht weiß ja der andere etwas, was einem selbst noch unbekannt ist. Und vielleicht entdeckt man dadurch, dass jede Form der Sexualität ihren eigenen Reiz hat, der nicht jedem gefallen muss, der aber von jedem toleriert werden kann.
Mein Traum ist es, in der Runde von guten Bekannten oder Freunden zu sitzen und man kommt mal wieder auf das Thema Sexualität und der eine sagt, ja, ich mag das und der andere, ich mag Männer und der dritte sagt, ich mag Oralverkehr und der vierte sagt, nee du, ich habe Enthaltsamkeit geschworen, ich bin katholischer Priester. Und alles nickt und sagt, aha, und dann ist es gut.
I ache for the touch of your lips, dear, but much more for the touch of your whips, dear. You can raise welts like nobody else as we dance to the masochism tango.